Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist heute meine allseits geschätzte Kollegin Alexandra Maul. Alex, servus.
Servus.
So, heute Spezialfolge, mal wieder im Video. Und wir erwarten heute noch einen Gast von den Blue Devils. Ein Neuzugang. Und, kleiner Spoiler, der älteste Spieler im Team wird nachher noch bei uns hier zu Gast sein und mit uns über die aktuelle Situation bei den Blue Devils sprechen. Mario Scalzo wird nachher noch zu uns kommen vorab. Aber Alex, bei den Blue Devils brennt schon wieder wegen der Bam.
Ja, Devils halt, würde ich sagen. Mittlerweile sind wir es ja fast ein bisschen gewohnt, oder? Leider.
Ja, also der Wunsch nach einer langweiligen, ruhigen Saison ohne große Aufreger, irgendwie soll das nichts werden.
Nee, aber diesmal, glaube ich, ist schon sehr früh, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so früh schon irgendwie, ich würde mal sagen, bei der Pressesprecherin das eine oder andere öfter nachhaken müssen.
Ja, worum geht's? Es ist noch nicht das erste Bully der Saison gespielt und schon haben wir eine Trainerdiskussion hier bei den Blue Devils. Vielleicht auch nicht, also wir wissen es nicht. Es gibt eine Trainerdiskussion, aber niemand weiß, worüber wir eigentlich diskutieren. Ja. Fakt ist, das kann man festhalten, Dave Matzos, neuer Trainer bei den Blue Devils Weiden, war bei den letzten Testspielen in Sokolov und zu Hause gegen Landshut nicht an der Bande.
Ich glaube, ich war jetzt schon einmal mehr im Stadion als er beim Spiel.
Und warum er bei den Testspielen nicht an der Bande war?
Das weiß bisher noch keiner. Es gibt zwar Gerüchte, die sich im Internet natürlich halten und die wildesten Theorien, die dort kursieren, wobei ich würde sagen, wir können da jetzt eigentlich auch gar nicht so drauf eingehen, weil man ja wirklich nicht weiß, was Sache ist. Aber man muss halt sagen, die Kommunikation mit dem Verein, wir würden den Fans gerne mehr mitgeben, auch natürlich als Journalisten in unserem Aufgabenbereich. Aber aktuell ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach, Fabian.
Nee, wir haben natürlich am Sonntag, also erst schon, wir haben es am Donnerstag schon, wir hatten in Sokolov einen Mitarbeiter, der hat informiert dann, hey, Matzos nicht an der Bande. Habe mir jetzt noch nicht großartig was dabei gedacht. Kann ja mal vorkommen. Mal krank.
Krank, keine Familie.
Ahnung, ja. Irgendwas. Kann immer mal vorkommen. Und dann geht dann Sonntag das Spiel gegen Landshut los. Ganz normaler Ablauf. Die Mannschaft wird vorgestellt, wird aufs Eis gerufen. Und das alles unter der Leitung von Dave Matzos. Bloß Dave Matzos war wieder nicht an der Bande. Dann haben wir natürlich gedacht, Mensch, was ist da los? Müssen wir nachfragen. Wir haben das während des Spiels getan, haben beim Verein nachgefragt, wo ist Dave Matzos? Haben keine Antworten erhalten. Wir haben dann im Nachgang eine offizielle Presseanfrage gestellt, wie man das halt im täglichen Geschäft so macht, mit ganz einfachen Fragen. Wo ist Dave Matzos? Warum war Dave Matzos bei den beiden Testspielen nicht an der Bande? Wann wird er wieder zurück sein? Und jetzt ist heute Mittwoch. Wir haben bisher auf die Anfrage vom Sonntagabend keine Antwort erhalten. Und dieses Schweigen des Vereins, da muss man, glaube ich, ein bisschen zweiteilen. Die Pressesprecherin, die neue Claudia Bunk, ist in meinen Augen da ein bisschen, Entschuldigung Claudia, die ärmste Sau. Die muss das alles ausbaden.
Ja.
Sie kriegt unsere Anfragen. Sie sagt immer, du, ich kann euch nichts sagen. Es ist wohl so, die Anfrage liegt bei Stefan Seeger Senior in Amerika. Und der ist noch nicht dazugekommen, will sich nicht äußern, wie auch immer, wie dem auch sei. Was hängen bleibt, es steht uns nicht zu und das wollen wir auch gar nicht, dass wir uns an irgendwelchen Gerüchten, Spekulationen beteiligen. Fakt ist, Dave Matzos war nicht hinter der Bande und wir wissen nicht warum. Die Fans wissen nicht warum. Wir haben unsere Aufgaben erfüllt, wir haben nachgefragt, nur wir haben auch keine Antworten bekommen. Und dieses Schweigen des Vereins schürt natürlich jegliche Gerüchte, gibt ihnen Raum, gibt ihnen ein Wachstumspotenzial, was man eigentlich mit einer ganz simplen Kommunikation unterbinden könnte. Man muss nicht sagen, worum es geht. Man muss nicht im Detail sagen, was da im Raum steht. Einfach sagen, pass auf, Dave Matzos kann gerade nicht an der Bande sein. Wir werden uns zu gegebener Zeit dazu äußern. Punkt, Ende. Ist die Diskussion erledigt. Aber dieses Schweigen, sät natürlich auf Dauer dann auch Misstrauen. Und weil beim Testspiel gegen Landshut am vergangenen Sonntag, da waren über 1000 Zuschauer im Stadion. Es gab danach ein Thema und das war für die Blue Devils vielleicht auch zum Glück nicht die 2-7 Klatsche gegen den EV Landshut, sondern das war, wo ist der Trainer? Und da gibt es bis heute Mittwoch keine Auskunft darüber. Es ist offen, wie es am Freitag aussieht, also das letzte Testspiel gegen Bietigheim. Wer da an der Bande stehen wird, in 1,5 Wochen beginnt die Saison gegen Memmingen und diese Unruhe jetzt so kurz vor Saisonbeginn ist alles andere als gut und bringt schon wieder Unruhe in den Verein, wo man es doch eigentlich mal ruhiger angehen lassen wollte.
Vielleicht wäre auch die Situation eine andere, wenn die Ergebnisse bisher ein bisschen besser gepasst hätten. Vielleicht würde man sich dann nicht ganz so viele Gedanken machen. Vielleicht wäre der Verein dann auch ein bisschen offener, ich weiß es nicht. Aber man hatte auch das Gefühl im Gespräch, ich meine, wir hatten Charlie Janke nach dem Spiel da. Die Stimmung hat jetzt nicht so super gut gewirkt, muss ich sagen. Also man hat irgendwie schon das Gefühl gehabt, dass eine gewisse Frustration vorhanden war. So viel kann man, glaube ich, da schon reininterpretieren.
Also Charlie Janke, kann man, glaube ich, so deutlich sagen, selten einen wütenderen Interviewgast vor dem Mikro gehabt. Es war unmittelbar nach dem Spiel, die haben 2-7 verloren. Klar, nur ein Testspiel, aber das hat in ihm gearbeitet. Da werden wir dann mit Marius Galzo auch drüber sprechen, über diese Strafzeiten, die es wieder gegeben hat. Und 7 Gegentore wieder. Wirft den Blick auf die nächste Hiobsbotschaft, die es in der vergangenen Woche gab. Michael McNiven.
Ja, er ist schon wieder verletzt. An der Bande zu sehen gegen Landshut.
Und es hat nicht gut ausgeschaut, wie er sich bewegt hat.
Ich würde mal sagen, so Hatsch, kein gesunder Mensch. Aber man spricht ja auch von einer Unterkörperverletzung. Also, ich glaube.
Also, daran müssen wir uns. Das hat jetzt jeder, der im Stadion war, gesehen, dass es sich um eine Knieverletzung handelt. Da müssen wir uns jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst verhalten. Hiobsbotschaft vergangene Woche. Ich glaube, am Mittwoch hat man hier Leo Conti zu Gast. Der hat das Torhüter-Trio noch gelobt mit Michael McNiven als klare Nummer 1. Ja. Und am Mittwoch verletzt er sich im Training. Die genaue Diagnose steht noch aus. Es ist noch nicht klar, wie schwer die Verletzung ist, wie lang die Ausfalldauer sein wird von Michael McNiven. Fest steht jetzt aber, aktuell verbleiben den Blue Devils nur noch, und bei allem Respekt, Patrick Mühlberger und Connor McLeod im Tor. Und ohne den beiden zu nahe treten zu wollen, aber mit diesem Duo sollte man keine Saison auf Dauer bestreiten. Da braucht es eine klare, eine stabile Nummer 1. Und das sind jetzt die Optionen, die Blue Devils haben. Auf der einen Seite, vielleicht hat man Glück im Unglück, und bei der MRT-Untersuchung stellt sich die Verletzung von Michael McNiven doch nicht als so gravierend heraus, wie es am Anfang den Anschein hat. Das wäre Option 1. Dann kann man vielleicht mit Mühlberger, McLeod eine kurze Verletzungspause, einen Ausfall von Michael McNiven überbrücken. Option 2, man holt einen neuen Conti-Goalie. Aber ich habe gesagt, wir stehen ja knapp 8-9 Tage vor dem ersten Saisonspiel gegen Memmingen. Und Option 3 wäre dann, einen neuen deutschen Goalie zu holen. Am besten einen, der die DL2 kennt, der auf Anhieb funktioniert. Weil, wenn wir jetzt voraussetzen, dass Braden Tracy zeitnah den deutschen Pass bekommt, würde das Handlungsspielraum auf den Conti-Positionen eröffnen, weil Michael McNiven würde dann wegfallen. Also wenn wirklich, angenommen, Michael McNiven würde länger ausfallen, was ihm niemand wünscht, hätte man seine Conti-Lizenz noch nicht verbraten, weil er noch keine Pflichtspielminute absolviert hat. Das heißt, dann hätte man mit Tommy Mack mit Tommy Mack, Michael Rigasch und Alex Olivier Voyer, jetzt kommen sie schon mit der Zeit, hätte man 3 Lizenzen verbraten. Wenn Braden Tracy in den deutschen Pass kommt, dann hätte man auf den Feldspielerpositionen noch eine Conti-Lizenz offen, die man vergeben kann, um dort den Sturm oder die Abwehr zu verstärken. Und ich glaube, das wäre die Optimallösung, wobei ich auch damit leben könnte, wenn es heißt, Michael McNiven ist doch nicht so schwer verletzt und kommt in 2-3 Wochen wieder zurück aufs Eis. Aber da fehlt noch die offizielle Bestätigung vom Verein. Da werden wir sehen, wie es am Freitag aussieht. Am Freitag steht das letzte Testspiel für die Blue Devils an. Geht's zu Hause gegen Bietigheim. Und bevor wir jetzt Marius Galzo hier reinholen, mit ihm sprechen, ihn vorstellen, ein interessante Vita. Mit 41 Jahren, da gibt es einiges zu erzählen. Und was er von seinem neuen Arbeitgeber hält, müssen wir Werbung machen. Es ist so, Alex. Deswegen jetzt Werbung für alle Kontrolleure. Wir haben einen Partner heute.
Ja, aber...
Alex, kennst du eigentlich dieses berühmte geht nicht?
Das sagt man eigentlich meistens, bevor jemand kommt und zeigt, dass es eben doch geht, oder?
Genau. Und bei der Meierhöfer-Gruppe hat man daraus gleich ein Motto gemacht. Geht nicht, gibt's nicht.
Ich würde sagen, es gefällt mir, aber was gibt's denn noch? Was machen die denn sonst noch so möglich?
Ja, eine ganze Menge. Maschinenbau, Anlagenbau, hochspezialisierte Fertigungstechnik und das in Erbendorf, Eschenbach und Pressert.
Also sind es eher die großen Maschinen statt der kleinen Spielzeuge, oder?
Das kann man so sagen. Moderne Technik, maßgeschneiderte Lösungen und vor allem ein starkes Team.
Und apropos Team, suchen die noch Leute?
Das tun sie und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen, kaufmännisch und gewerblich, von der Ausbildung bis zu Jobs für erfahrene Führungskräfte und Fachkräfte.
Das heißt, wer gerade überlegt, beruflich was Neues anzupacken,
der sollte unbedingt mal im Karriereportal bei der Meierhöfer-Gruppe vorbeischauen.
Vielleicht wartet da ja genau der Job, bei dem man morgens gerne sagt, geht nicht.
Gibt's nicht.
Den muss man fast machen.
Natürlich. Und alle Infos, aktuelle Stellenangebote, die gibt's im Internet unter www.meierhöfer-gruppe.de. Zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Und wie versprochen, jetzt sind wir zu dritt. Mario Scalzo, herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Hi.
Mario, Neuzugang hier bei den Blue Devils. Wenn du zurückblickst, wie waren deine ersten Tage, deine ersten Wochen hier in der neuen Heimat?
Sehr schön. Ich war über den Sommer ein paar Tage hier. Ich wollte unbedingt besuchen und gucken, wie es ist. Und ich war mit meinen Kindern hier. Und wir haben uns haben die Zeit genossen. Wir waren im Schätzlerbad und waren noch in der Stadt Essen gegessen. Und ja, soweit nach 3 Wochen freue ich mich sehr.
Okay. Also dann hast du schon das Wichtigste gesehen im Sommer mit dem Schätzlerbad.
Es war relativ warm.
Ja, mit dem Schätzlerbad. Wenn du zurückblickst, ich glaube, ich trete dir nicht zu nah mit 41 Jahren. Ein stolzes Profi-Alter. Hättest du erwartet, dass du nochmal in die DL wechseln kannst, in die DL2 wechseln kannst?
Nein. Eigentlich, weil ich hatte schon 3 Jahre aufgehört zu spielen mit 35. Ja. Und zurück im Eishockey war ziemlich schwer und ich hatte eine Chance gehabt bei dem Kassel Huskies als im wie heißt das, so ein Tryout-Vertrag. Ja, ich hatte immer noch die Motivation, und weiterzumachen. Und für mich Eishockey war immer mein Leben. Und das ist mein Grund oder meine Motivation, jeden Tag einfach weiterzumachen, egal was. Trotz durch die Schmerzen und jeden Tag aufzustehen. habe ich nicht gedacht.
Okay. Warum hast du dich letztendlich für Weiden entschieden?
Nach Kremetschau, ich denke, Weiden haben mich 2 oder 3 Tage danach angerufen und sofort mit der Sieger und Sieger Junior. Ich konnte den Sieger Junior von Kassel damals, da war Jungspieler neben mir und da haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns sofort verbunden, sag ich mal, als Mensch zuerst. Die gleiche Mentalität, Ideologie und für mich war das wichtig, jetzt nach Kremetschau wieder eine neue Beginn, neue Anfang zu haben. Wegen meiner Kinder, Weiden ist noch nicht so weit, nur 1:30 Stunden mit dem Auto, dann für mich war keine schwere Entscheidung, nach Weiden zu kommen.
Wo sind deine Kinder?
In Kremetschau. Kremetschau ist eine.
Wie alt sind deine Kinder?
2-Jährige.
Oh, okay.
Und ich habe noch einen 10-Jährigen in Mannheim.
Okay. Geht ja auch.
Ja, geht ja auch. Also für die Kinder machen wir alles.
Okay.
Was war dann so dein Eindruck von Weiden, bevor du jetzt Kontakt zu Sieger Junior und Sieger Senior hattest?
Ich war nie vorher in Weiden. Das ist Oberpfalz und Bayern, Franken. Ich muss aufpassen, ich habe es gehört.
Ist Oberpfalz hier? Ne?
Oberpfalz,
ist gefährlich.
Nicht
Oberpfalz.
Bayern sagen.
Bayern kannst du sagen.
Ja. Geht noch so, aber Franken ist, da gibt es Strafe.
Okay, da gibt es Strafe. Okay, cool. Ich muss noch ein bisschen
5 plus Spieldauer gibt es da bei Franken.
Schon?
Ja.
Ich wie gesagt, ich war noch nie hier davor und als ich im Sommer gekommen bin, dann schon nach 30, 40 Minuten im Auto sah ich schon die Natur und so, ah, das ist eigentlich wie Kanada ein bisschen. Mhm. So sieht das aus und ja, wie gesagt, nur weil ich hier im Sommer war.
Mhm. Also eishockey-mäßig hattest du es jetzt gar nicht so richtig auf dem Radar?
Nee, gar nicht.
Kann man so sagen.
Das war nicht zu erwarten.
Warst du mit Grimitschau nicht da? Doch.
Ja, aber ich denke, ich habe nur einmal oder zwei.
Okay.
Einmal oder zweimal gespielt. Ich war immer verletzt.
Ach so, okay.
Gegen Wein war ich immer verletzt irgendwie.
Okay. Aus der Ferne, aus Grimitschau, hast du ja Weiden verfolgt als Gegner, als Kontrahent, mhm, um die Playdowns, um Pre-Playoffs etc. Wart ja oft Gegner. Wie hast du diese ganze Entwicklung der Blue Devils seit dem Aufstieg verfolgt? Wusstest du, wer hier spielt? Kanntest du schon Spieler, die hier spielen?
Ich kannte schon, da war der Luca Gläser, der hat bei uns in Grimitschau damals gespielt. Und dann der Alex Voyer, mhm, noch aus Quebec. Mhm. Wir waren im Sommer jetzt zusammen dort und okay, zusammen trainiert. Und also nur die Neuzugang kenne ich jetzt mehr. Ja. Aber seit der Aufsteigen, am Anfang konnte ich keine. Aber wie gesagt, Blue Devils waren neu in der DL2. Mhm. Wir haben sofort einen guten Eindruck gemacht. Und ich denke, die ersten zwei Jahre waren die richtig stark und waren mal schwer gegen zu spielen. Und klar, die letzten zwei Jahre jetzt waren vielleicht ein bisschen schwerer. Aber trotzdem habe ich das verfolgen jetzt. Die Playdown von letzter Saison habe ich ein paar Mal online.
War spannend.
Ja, war sehr spannend. Habe ich es online geguckt.
Blue Devils haben eine relativ junge Mannschaft mit vielen jungen Spielern, aber eben auch jetzt mit dir einen erfahrenen Part. Was ist deine Aufgabe in der neuen Mannschaft?
Als Opa des Teams jetzt.
Ich wollte es nicht sagen, aber wenn du es selbst sagst.
Alles gut, ich höre das jeden Tag. Ich habe ihn, also Opi, sagen wir auch. Wir haben so eine relativ junge Truppe und noch dazu haben wir vier oder fünf ältere Spieler, die auch sehr viel Erfahrung haben und meine Rolle wird, alle zu unterstützen und alle in die Reihe zu behalten oder ich versuche einfach meine Erfahrungen weiterzugeben. Mhm. Und das Team zu verbessern und in die Kabine, auch mit dem Management oder mit alle rum. Ich versuche, alle zu helfen, dass sich das Team weiterbringen.
Wie sieht das aus? Gibt es dann junge Spieler speziell, kommen die dann und suchen Rat bei dir oder gehst du auch bestimmt auf manche irgendwie so zu speziell, wenn dir was auffällt? Wie ist da so die Kommunikation bei euch im Team?
Also Kommunikation ist richtig gut zwischen uns. Dieses Jahr haben uns im Management eine andere Mentalität reingebracht. Wir wollen das Wichtigste zuerst war dass die Jungs zusammenpassen als Mensch und dann mit Eishockey. Und deshalb in die Kabine haben wir gar keine Probleme. Wir gehen zu jeder und egal wenn es ein Problem gibt, wir gehen trotzdem zu ihm. Okay. Und für mich ist es egal, welche junge Spieler es ist, oder es kann dann manchmal auch ein älterer Spieler sein, so, ey, was war das? Und das stört uns einfach gar nicht.
Das haben wir jetzt schon öfter gehört, dass das ein großer Punkt war bei der Kaderzusammenstellung, dass das Team als Mannschaft funktioniert. Kannst du das beschreiben? Was muss da funktionieren, dass eine Kabine harmoniert, dass man eine gute Kabine dann auch auf dem Eis erkennt. Mhm.
Wie die uns zu uns gesagt haben, wir wollen gute Menschen haben. Und keine, kann ich nicht sagen jetzt. also die wollen
wir wissen, was du meinst.
Danke. Die wollen gute Mensch haben, gute Person. Und deshalb einfach, beim Eishockey fängt alles in die Kabine an, dann geht es aufs Eis zusammen. Wir harmoniert alle zusammen, wir haben alle ein gutes Herz und wir kommen sofort klar zusammen und ich denke, das ist wichtig, danach, wenn wir aufs Eis gehen, Wird das nicht einfacher, aber wird es einfacher zwischen uns zu kommunizieren und dann, wenn ein Problem kommt, dann einfach die schnell zu lösen und immer eine Lösung zu finden oder klarzukommen. Weil das habe ich noch nie in meiner Karriere erlebt, so eine Harmonie zu haben.
Deine Karriere ist lang.
Und Karriere ist schon lang. Also das ist, Eishockey ist ein Business und die wollen immer sofort die besten Spieler. Aber das bedeutet nicht, dass die in deine Kabine reinpassen. Mhm. Weil am Ende, du möchtest nicht 2-3 Truppe haben in die Kabine. Du willst eine ganze Truppe zusammenstehen.
Und in Weiden ist jetzt eine Kabine?
Eine Kabine, ja.
Das ist, okay,
und alle zusammen, das muss passen.
Okay.
Wenn man jetzt das Landshut-Spiel nimmt beispielsweise, hattet ihr wieder sehr viele Disziplinarstrafen. Mhm. Wie geht ihr das danach an in der Kabine? Gibt es dann da irgendwie Rituale, dass man das danach bespricht? Oder muss vielleicht derjenige dann auch, der die meisten Strafen hat, keine Ahnung, etwas in die Mannschaftskasse zahlen? Oder wie macht ihr das dann? Weil das sind ja schon so Probleme, die man natürlich angehen muss, bevor die Saison losgeht, weil ihr ja euch eigentlich damit selber wehtut in dem Moment.
Ja, und das war nicht nur gegen Landshut, war fast jedes Spiel.
Ja.
Also nur das erste Spiel war eigentlich okay, aber das zweite Spiel, dann war es so viele Strafe. Ja. Das ist ein Problem, die wir zusammen lösen müssen in der Kabine. Und nicht einzeln, weil sonst hört das nie auf. Dann, was hast du da gemacht und das und der Nächste. Wir sind ein Team und klar, manchmal wird ich oder wird ein anderer Spieler laut was sagen, okay, es reicht jetzt, wir müssen diszipliniert sein und das reicht jetzt, weil es tut uns alles weh jetzt. Und das müssen wir als Team klären.
Wie schafft ihr das als Team? Wie kann man das schaffen durch Reden, dass eine Mannschaft auf dem Eis disziplinierter spielt, weniger Strafzeiten zieht? Wie schafft ihr das? Das muss doch jeder da oben
beginnen. Ja, weil es gibt nichts anderes zu tun, zu machen, als reden. Ja. Wir müssen reden, wir müssen uns vertrauen. Und ich denke, wenn wir schon anfangen mit Strafe, wird dann eine lange Saison werden. Ja. Wir müssen mal aufpassen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir klar zusammenkommen. Und wenn wir zusammen reden, das Vertrauen ist wichtig. Und es wird nur zusammen gehen. So funktioniert als Team.
Du bist neu hier in Weiden, wer dich noch nicht kennt oder wer dich noch nicht jetzt bei einem Spiel gesehen hat, wie würdest du dich selbst beschreiben? 3 Begriffe, was für ein Typ Eishockeyspieler bist du?
Jetzt, also heutzutage,
ja, jetzt.
jetzt, weil früher, als ich 20 war oder 25, dann war ich ein bisschen noch schneller, ein bisschen mehr ausdauern,
ja.
Seit 5 Jahren, sage ich mal, versuche am besten, also in defensive Zonen alles zu stabilisieren und die Fehler zu limitieren und mehr das Team zu unterstützen. In defensive Zonen, jemand, die Scheibe muss sofort raus. Oder ich versuche ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, wenn zu viel Druck gibt. Und ansonsten, also offensiv kann ich auch spielen, habe ich meine ganze Karriere offensiv gespielt. Aber heutzutage jetzt, ich kann nicht so lange offensiv bleiben, weil ich muss dann zurück. Ja, so. Soweit war für mich alles in Ordnung, alles gut. Und ich habe mich sehr gefreut über das Spiel, außer dem Ergebnis. Aber ich denke, wir ziehen das nach vorne.
Man sagt zwar, in der Vorbereitung sind die Ergebnisse nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man sich als Mannschaft findet, dass man zusammenwächst, dass Abläufe einstudiert werden. Jetzt habt ihr trotzdem von 5 Spielen habt ihr 4 verloren. Das letzte gegen Landshut jetzt sehr deutlich. Wie verhindert ihr, dass sich diese Misere bei euch im Kopf festsetzt? Dass es in your mind
stuck in your mind. klar, wir sagen, Ergebnisse sind nicht wichtig, aber für uns sind wichtig. Ein Spiel ist ein Spiel.
Ja.
Egal, ob es Vorbereitung, Playoffs oder Saison. Ein Spiel ist immer ein Spiel und das wird sich nie ändern. Trotz danach sind wir 5, 6, 8 Stunden immer noch sauer. Das Wichtigste ist, dass wir was lernen von dieser Situation, von dieser, wenn es Problem gibt oder von diesem Spiel, dass wir weiterkommen und dass wir lernen, warum haben wir verloren? Hm. Wegen was? Und da müssen wir sofort was lernen, dass es nicht wieder passiert. Ansonsten, ja, nee, wir müssen einfach nach vorne gucken. Klar, das hat keinen Spaß gemacht, jetzt nur einmal zu gewinnen, ja. Aber was haben wir noch für Optionen? Nach hinten zu gucken oder? Nee. Wir müssen nach vorne und das Team zusammenbringen. Nee.
Und eine alte Weisheit, da sagt ja, lieber verliert man in der Vorbereitung. Mhm. Und gewinnt dann und, in der Saison als andersrum.
Ja.
Ne?
Und ich habe es auch anders erlebt früher und Vorbereitung war super, haben wir fast alles gewonnen. Dann ging die Saison los und war Niederlage. Und das war noch schwerer zu verstehen. Ja.
Würdest du sagen, dass du jetzt in der Zeit, in der du Profi bist, gelernt hast, mit Niederlagen anders umzugehen? Also ärgert es dich jetzt weniger oder verarbeitest du es anders jetzt als dein jüngeres Ich oder auch als die jüngeren Spieler in der Kabine oder? Ist man da einfach so Sportler durch und durch und ist es einfach so in deiner Persönlichkeit drin, dass du dich immer noch genauso ärgerst oder wird man da gechillter, entspannter?
Nee, bei mir hat sich nie geändert. Schon mit 3 angefangen und immer noch bis heute ist es dasselbe. Ich sag mal, es soll jetzt keiner mit mir reden nach dem Spiel. Okay. Also wenn wir verlieren, ich bin wirklich sauer und ich hasse zu verlieren. Egal, wie, warum, ich hasse es. Mhm. Und bei mir dauert das sehr lang, sag ich mal, weil ich bin ein Gewinner und bin bereit, um alles zu machen, zu gewinnen. Und egal wie alt ich werde oder bin, bei mir wird es so bleiben.
Du hast über 20 Jahre Profi-Erfahrung mittlerweile. Wenn du auf deine Karriere zurückblickst, welche Station kommt dir als erstes in den Sinn? Welcher Verein?
Ich denke, meine Zeit in Junior. Ich denke, da habe ich die meiste Erfolg und Spaß gehabt. Aber Junior ist nicht Profi. Aber ich denke, damals war das Beste für mich. Ja.
Du hattest mit Junior, glaube ich, einen sehr berühmten Mitspieler.
Ja.
Sidney Crosby.
Genau.
Ja. Oh, wie ist es mit so einer Legende in einem Team zu spielen?
Ja, zuerst damals, also der war sehr bekannt, aber ich komme aus Quebec und der war auch da in Quebec und so, ja, spielt zusammen. So, ja, das ist schön, das ist gut, aber es war nichts Besonderes, ja, weißt du?
Aber jetzt.
Also jetzt zurück, so okay. Ja, das war großartig. Also, wir waren auch relativ sehr eng, wir sind sehr gute Freunde und im Sommer waren wir auch zusammen.
Ja, Fabian.
Und für mich war das, keine Ahnung.
Du hast den Sommer mit Sidney Crosby verbracht.
Ja.
Natürlich. Also, klar.
Ja.
Ich hatte dich.
Ja, ich hab den Sommer mit Alex verbracht.
Im Büro.
Nein. Oh Gott, meine Frau, Entschuldigung.
Also war dann.
Aber, klar, es war was Besonderes. Sidney ist ein ganz anderes Vorbild und klar, der hat das Talent, aber ich denke, was Besonderes oder was er anders macht, der macht immer mehr als die andere. Was er zeigt, was er macht, wenn es ein Training, Essen, seine Routine jeden Tag, der macht immer mehr als die andere.
Geht es dann bei euch auch noch im Eishockey, wenn ihr jetzt in eurer Freizeit unterwegs seid oder schafft ihr das dann, dass ihr da mal abschaltet?
Wie meinst du, sorry?
Ja, geht es dann viel um Eishockey, wenn ihr unterwegs seid oder schafft ihr das dann auch mal, dass ihr einfach Buddies seid, die den Sport dann so ein bisschen...
Sprecht ihr nur über Eishockey oder auch über andere,
gibt's andere Themen auch?
Ja, andere Themen auch, ja. Ja. Na, das ist wichtig, alles zu, also versuche alles zu wissen. Okay. Aber Hauptsache müssen wir auf sich selbst fokussiert. Das ist Priorität.
Sidney Crosby ist 39, glaube ich, wenn ich. Das ist ein bisschen
so
jünger.
87, so das, ja, 39.
Ein bisschen jünger. Wann holst du ihn nach Weiden?
Ich versuche es, aber der hat noch einen Vertrag. Ne?
Ist, glaube ich, finanziell schwierig.
Also ja, aber ich weiß, bei ihm, es geht nicht nur um Geld. Ja. Sein ist ein sehr guter Typ und er wird wenige nehmen für das Team. Okay. So ist er. Aber ja, wäre schön.
Also ich setze auf dich.
Wäre ja zu schön. Ne?
Ich setze auf dich, dass wir hier noch, vielleicht ist eine Conti-Stelle frei. Wollen wir mal schauen.
Für den nächsten Podcast.
Genau.
So entstehen Gerüchte,
Fabian. Ja, genau. Nein. Eishockey ist ein sehr harter Sport. Auch ihr habt schon wieder mit Verletzungen zu kämpfen im Team. Jetzt bist du mit 41 Jahren. Musst du deinen Körper besonders pflegen, damit er in Schuss bleibt? Musst du mehr machen als Maxi Brunner, Eden Hoferberg?
Ja, das ist ein riesiges Thema für mich, weil jedes Jahr wird's schlimmer. Mhm. Und manchmal erkläre das auch an die jungen Spieler, weil zum Beispiel die sind 26 oder 28 und ach, mein Rücken jetzt. Bitte, hör auf jetzt. 28 ging alles super. Man denkt, es ist schlecht, nee, das geht super. Und dann ab 30 geht langsam los, bis 35. Und danach, nach 35 geht es wieder hoch. Das ist alles okay. Ich sage, warte mal ab jetzt, ist alles gut. Muss man immer mehr machen, das ist klar. Man wird älter, nicht so viel Ausdauer und braucht mehrere Generationen. Mhm. Das heißt, man braucht Minimum diese 8 Stunden schlafen, am Nachmittag nicht mehr diese 6 oder 5 Stunden, reicht nicht. Und dann Nachmittag ist auch diese kleine Schläfchen, kleine Bubu.
Powernap.
Ja, kleine Powernap, Stunde maximal. das ist wichtig. Das brauche ich. Und ansonsten, klar, beim Training, diese Workout, was wir machen, ich mache das ein bisschen anders als ein junger Spieler. Das ist klar, weil ich habe auch früher viel Gewicht gemacht. Aber jetzt versuche ich ein bisschen mehr funktionelles Training zu machen und mehr Stretching und Cold Tubs und ja, Physios. Und
also nicht mehr große Party dann nach den Spielen?
Weil dann brauche ich 2-3 Tage danach. Und das haben wir nicht.
Okay, hattest du mal eine schwere Verletzung?
Eine Schulter vor 2 Jahren.
Standard.
Und, ja.
Nein, wünscht man sich
keinen. Nee, so
es ist gut,
also relativ mit Glück gehabt.
Okay.
Kleinigkeiten.
Junior war die prägendste Station, hast du gesagt, für dich. Was war dein sportliches Highlight? Was war dein größter Erfolg?
Ich denke, da in Junior, es waren diese Memorial Cup zu spielen damals und trotzdem im Finale verloren gegen London, aber ich denke, diese Turnier da war super für mich. Das war eine riesige Station zu erreichen. Schon nach Junior, wir haben unsere Liga gewonnen und danach sind wir zum Memorial Cup gegangen und da hat sich für mich die Tür aufgemacht für meine Profikarriere, weil ich nicht gedraftet wurde. Deswegen, das war für mich eine riesige Stufe. Ja.
Okay. Sidney Crosby ist sicherlich der berühmteste Mitspieler, den du je hattest. Wenn du auf die Trainer blickst, die du bisher hattest, wer hat dich da am meisten geprägt? Wer hat den größten Einfluss auf dich gehabt?
Viele Geschichte.
Wir haben Zeit.
Ach Gott. Von damals.
Oder auch aktuell, ich weiß es nicht. Oder vielleicht aktuell, hast du den besten Trainer in Grimmitschau gehabt. Weiß ich nicht.
Also für meine Karriere war da in Rimouski. Ich denke ja genau in Rimouski in Junior, weil das hat super zusammengepasst. Und unser Haupttrainer war eigentlich der wie ein Opa zu uns. Der war nur wie so ein riesiger Teddybär für uns da und macht sicher, dass wir alle zufrieden sind und so. Und die 2 Assistant-Trainer haben alles gemacht, also taktisch und Powerplay und alles. Die haben alles vorbereitet und der Haupttrainer war nur da, um mit uns zu quatschen und reden und so. Aber für unseren Kopf war der perfekt.
Okay.
Was macht für dich einen guten Trainer auch aus?
Guter Trainer. Ein Trainer, der das Team zusammen zusammenhält. Ja, genau, richtig. Ich denke, das ist, weil du hast 25 oder 30 verschiedene Kopf.
Charaktere.
Oder Charakter, Kopf, Mensch. Und versuchen, das zusammenzubringen, ist eine riesige Challenge. Und ansonsten, klar, das ist wichtig, das Spiel zu kennen, Eishockey. Ich denke, es ist wichtig, dass das Coach auch gespielt hat. Mhm. Also ist auch Profi, das ist für mich wichtig. Okay. Weil es ist schwer, danach einem Spieler was zu erzählen oder was zu erklären, wenn du selbst nie in so einer Situation warst. Ich denke, das ist ja, wie gesagt, wichtig, ja.
Könntest du dir das vorstellen, nach deiner Karriere selbst ein Team zu coachen?
Das steht vor, ja, das ist ein Plan für mich. Ich bin noch nicht 100%. Im Sommer, ich mache auch Camp in Frankreich für Kinder, also von 10-Jährigen bis 19-Jährigen. Ich mache immer Camp und ich freue mich, mit Kindern zu arbeiten. Mit Profis weiß ich nicht, ob es wird, aber mit Kindern auf jeden Fall. Ich denke, das macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß mit den Kindern, weil du siehst jeden Tag die
den Fortschritt.
Ja, genau, richtig. Das ist schön, ja. Aber ja, das ist ein Plan. Also A, B oder C weiß ich noch nicht, aber es liegt drin.
Wie viele Jahre Profi-Eishockey stecken noch in deinem Körper? Wie lange geht noch?
Wie ich immer sage, so lange es geht. Ja. Weil ich schon einmal aufgehört habe und da habe ich richtig realisiert, was für mich wichtig war. Mhm. Und solange es geht, deswegen, ich versuche alles zu machen, was
so lange wie möglich, ja.
Wie lange wie möglich. Aber es gehört, also das bedeutet, da musst du noch mehr geben, noch mehr machen. Ne?
Das heißt, du entscheidest das von Jahr zu Jahr dann neu. Mhm. Geht noch? Packe ich noch?
Nee, ich bin noch nicht da.
Okay.
Ich bin noch nicht da. Schon vor 2 Jahren, ich habe gesagt, ich möchte also bis 50 spielen, wenn es überhaupt geht. Wenn es nicht, dann vielleicht in eine andere Liga. Aber bis 50 wäre schön.
Mhm. Jaromir Jagr hier.
Ja, das ist 53.
Ja, der hat gezeigt, dass es geht, dass es möglich
dann,
ist.
Ja, bis 50. Aber
es macht doch immer noch Spaß. Du machst es.
Das ist das Wichtigste, den Spaß zu haben. Und, ja.
Wenn du das Eishockey in Kanada oder allgemein in Nordamerika mit dem hier in Deutschland vergleichst, wo sind da die größten Unterschiede?
Wegen die Eisfläche, die größer. Das ist das Ende des ganzen Spiels. In Amerika hast du gar keinen Platz aufs Eis. Die Spieler sind sehr schnell, die sind auch riesig und stark und du hast keinen Platz, keine Zeit. Das heißt, du schiebst immer den Puck weiter und dann gibt es mehr Checked. Und hier haben wir ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Platz, dann können wir ein bisschen mehr so Plays machen. Und ich denke, das ist das größte Unterschied. Ja.
Ich glaube, Düsseldorf, wenn ich recht informiert bin, die spielen nur heuer auf NHL-Maß, oder? Also ihr spielt auch in Düsseldorf, Gastspiel.
Ja.
Und ich glaube, die spielen von der Eisfläche NHL-Maß. Also das...
Düsseldorf ist ein bisschen... Nee, nicht NHL, ja, aber es ist ein bisschen...
Aber ein bisschen
kleiner als hier. Ja, also genau,
das würde mich dann mal interessieren danach. Mhm. Wie passt ihr euch da an? Ja. Was müsst ihr umstellen im Spiel?
In Düsseldorf eigentlich nicht. Es ist ein bisschen kleiner, aber das ist nicht NHL-größer. Es ist ganz anders. Wir haben, ich habe vor 2 Jahren mit Kremitschau so ein Outdoor-Klassik-Spiel. Und das war NHL-größer. Und ich denke sogar 1 Meter weniger in die Länge.
1 Meter, okay.
Und
das war an der Sprungschanze, oder? An der Skisprungschanze.
Ja, genau. Wie heißt das nochmal?
Wo war das? War das in Klingenthal?
Klingenthal, genau. Aber das war wirklich komisch, aufs Eis zu stehen. Also diese kleine Fläche zu stehen, weil ich bin dran gewöhnt, einfach mehr links und rechts. Und ich bin schon in die Bande. Okay, ich muss weniger laufen. Ja. Eigentlich im Körper, das ist super, ich muss weniger laufen.
Ja, hab ich angeschaut, dieses Spiel. Wurde live im Fernsehen, glaube ich, im MDR übertragen. Das war damals. Okay, kommen wir aus deiner Karriere wieder ein bisschen zurück in die Gegenwart. Hier nach Weiden. Wir haben gehört, dass die Kabine scheinbar funktioniert, dass ihr eine Kabine habt, was wichtig ist. Was traust du diesem Team sportlich zu in dieser neuen Saison in der DEL 2? Was könnt ihr erreichen?
Sag mal, alle Teams versuchen, so ein Ziel zu geben. Also wir wollen das erreichen. Für mich ist es wichtig, dass das Team zusammenwächst. Und das ist einfach zu sagen, ja, wir wollen Meister werden oder wir wollen Playoff erreichen. Aber wer weiß, was bringt das, das jeden Tag zu sagen? Wichtig ist, dass wir jetzt zusammenkommen und dass wir uns jeden Tag verbessern. Für uns jetzt in die Kabine, wir wissen, dass wir alle zusammen klarkommen, als Mensch, als Person. Und jetzt müssen wir das aufs Eis auch weiterbringen. Hm. Und das sehe ich, ich sehe das sehr positiv für uns jetzt diese Saison. Mit der Vorbereitung, mit dem Spiel, mit dem Ergebnis, ja, alles gut. Aber
es zählt ab nächsten Freitag.
Genau, aber ich weiß, wenn es eine Probleme gibt, sind egal mit wem, es wird klarkommen. Hm. Und wird es nie schlimmer werden.
Okay.
Das weiß ich 100%. Hm. Und wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit der Kabine und was wir zusammen machen.
Ich glaube, in Weiden wäre es schon ein Erfolg, wenn man nach dem schwierigen letzten Jahr mit diesem Zittern wirklich bis zum letzten Spiel, bis zum letzten Wechsel eine ruhigere Saison, entspannte Saison. Es erwartet niemand, dass ihr hier Top-Platzierung,
Titel holt.
Dass ihr den Titel holt, dass ihr die Playoffs rockt. Das wäre schön, aber das erwartet niemand.
Nee.
Deswegen, ich glaube, wenn da eine Mannschaft auf dem Eis steht, die sich zerreißt, die wichtigen Spiele gegen die Konkurrenten gewinnt und ab und zu mal die Großen ein bisschen ärgert, ich glaube, dann ist hier in Weiden schon viel gewonnen. Also
was gibt es für Derbys eigentlich?
Regensburg. Mit Tyler Ward, dem ehemaligen Publikumsliebling. Das ist immer das Derby. Mhm. Es gibt eigentlich noch Selb hier oben, aber die spielen jetzt in der Oberliga. Mhm. Deswegen, das sind so die zwei.
Okay.
Und dann, glaube ich, kommt oben fast schon Krimmitschau.
Krimmitschau und dann Dresden.
Die sind fast näher als die ganzen Südvereine. Aber es sind gute Namen natürlich. Landshut, Düsseldorf, Krefeld, das sind Krefeld nicht mehr, aber Kassel sind Top-Mannschaften. Und das, glaube ich, wissen die Fans in Weiden zu schätzen, was es heißt, in dieser Liga zu spielen. Das ist nicht selbstverständlich. Deswegen
die Chance haben, zu
DL2 zu spielen. DL2. Und wenn ihr euch da auf dem Eis zerreißt, wenn ihr wirklich eine Mannschaft seid, wie jeder von euch sagt, die eklig zu bespielen ist, gegen die es schwer ist zu gewinnen, das ist gut. Und wenn ihr ab und zu mal noch ein Spiel gewinnt.
Aber ich sehe das anders, weil ein Spiel ist ein Spiel, egal gegen wem du spielst. Du hast die Chance, jetzt aufs Eis was zu machen. Egal gegen wem. Und so sehe ich das. Und ich mag nicht diese Vorschätzung oder diese, wenn ich sage, ja, wenn wir 50% zu Spiel gewinnen, dann sind wir zufrieden.
No.
Nein, das mag ich nicht. Ja. Also, wir versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Egal gegen wem. Ja. So, vielleicht haben die bessere Spiele oder haben die mehr Kohle, mehr Geld. Aber trotzdem müssen die spielen. Und so sehe ich das.
Ja, so war das auch nicht gemeint. Ich meine, es kommt darauf an, was zeigt diese Mannschaft auf dem Eis. Letztes Jahr war die Mannschaft, glaube ich, oder besser gesagt, da war die Kabine nicht so
stimmig.
Eins.
Nicht so eins, ja.
Genau, wie du jetzt beschreibst. Und wenn man das auf dem Eis sieht, ist, glaube ich, schon viel gewonnen. Kurzer Blick auf die anderen Vereine. Wen schätzt du stark ein in dieser Liga? Wer wird vorne landen? Wer wird Meister? Wer ist das stärkste Team?
Stärkste Team. Ich bin gespannt mit Düsseldorf. Rosenheim.
Ist gut.
Sind auch gut, denke ich.
Kassel.
Ich weiß nicht, Kassel dieses Jahr. Ich weiß nicht.
Okay.
Bin nicht sicher. Landshut soll theoretisch dann auch in Top 4 sein, denke ich. Und wir zuerst?
Die Klassiker.
Die Klassiker.
Genau. Und wenn die Blue Devils in dieser Liga bleiben, dann ist ja jeder zufrieden. Wir haben hier ein paar Fragen noch von Fans an dich. Haben sie über den Verein, haben Fans Fragen an dich eingestellt? Da gehen wir noch ein paar durch, ein paar haben wir schon beantwortet. Ich lese hier nämlich zum Beispiel gerade, wie war es mit Sidney Crosby zusammenzuspielen? Also das haben wir thematisiert. Was war das schönste Stadion bisher, in dem du gespielt hast? Will hier ein Fan wissen.
In die,
deiner ganzen Karriere, was war das schönste Stadion?
Schönste Stadion.
Vielleicht auch das lauteste, das emotionalste. Das beste Stadion.
Ja, war früher in NHL, denke ich damals NHL, also Tampa Bay oder Dallas, war super. Mhm. Ein größeres Stadion oder in Montreal. Meine Heimat war auch übelst Atmosphäre. Ja, Montreal.
Okay. Du hast gesagt, dass du schlecht verlieren kannst, dass du nach Niederlagen schlecht gelaunt bist. Was bringt dich wieder in eine positive Stimmung? Was machst du nach Niederlagen zu Hause?
Ich brauche meine Innenruhe, Kopfruhe. Eigentlich meine Zeit für mich zu haben, für mich selbst allein im Kopf, dass ich wieder so runterkommen kann. Okay. Und ich könnte mal versuchen, ein bisschen mich zu ablenken, aber geht's nicht. Ich denke, einfach ein bisschen Ruhe, essen und dann vielleicht versuchen, so eine Serie zu anschauen, gucken, aber einfach innere Ruhe.
Keine, was schaust du für Serien?
Für Serien? Momentan jetzt heißt es Landman. Landman.
Ja.
Du schon. Kennst du? Ja.
Also, das ist ein Serien-Junkie von uns.
Ja. Nein, ist gut.
Das ist eine sehr gute Serie. Jo.
Okay. Wie viele Tore wirst du in dieser Saison schießen? Fragt ein Fan.
Gute Frage. meine Rolle dieses Jahr.
Ist nicht Tore schießen oder ist Tore schießen?
Nee. Ja. Also so weit jetzt. Ich bin mehr hinten als Sicherheit. So, ich weiß nicht, wenn es 5 bis 10, dann ist schon gut.
Ja. Okay. Wie viele willst du vorbereiten?
Da bestimmt ein bisschen mehr, aber ja, wenn auf Überzahl, dann wird es einfacher.
Wer ist dein Lieblingsmannschaftskollege? Mit wem verstehst du dich am besten?
Ja, wie gesagt, das ist schwer jetzt.
Okay, mit allen.
Was mit allen? Ja.
Wegen der Kabine.
Ja, neben mir ist jetzt der so mein... Mein Partner, der Pocconi, Calvin, sitzt neben mir und andererseits ist der McNevin. Wer wird das? Muss aufpassen. Naja, der Karl Pocconi neben mir. Okay. Haben Spaß zusammen.
Sehr gut. Jetzt. Was ist das älteste, was ist der älteste Ausrüstungsgegenstand, den du trägst? Zum Beispiel der Brustpanzer, was weiß
ich. Immer noch bis heute. Was
hast du am längsten? Was trägst du? Schon viele Jahrzehnte.
Ich habe immer noch, also heute nicht mehr, aber vor 2 Saisons hatte ich immer noch diese alte Panzerbrust von Cooper. Okay. Die weiße, so wie Papier, so Kartonpapier, die dünne. Ah. Das hatte ich immer noch, also vor 2 Saisons. Okay. Aber nicht mehr. Also soweit jetzt.
Ich alles denke, neu?
Eierschutz.
Wie lange trägst du den schon?
8 Jahre.
8 Jahre, okay. Und erfolgreich.
Ja, mit Tape. Mit Tape geht.
Okay. Jetzt eine spannende Frage, pass auf. Ist in Englisch. If you could be a drink, what drink would describe you the best and why?
Von wem kam die?
I think it's it is aus der Kabine, kann das sein?
Das denke ich auch. Gibt's was scharf und süß?
Ja, try it.
Vielleicht ein Pina Colada.
Okay. Pina Colada ist geil.
Das ist was Süßes, aber das ist ein guter Kick.
Okay.
Long Island Iced Tea.
Long Island Iced
Tea. Ich hätte jetzt gesagt, seine Lieblingspizza ist bestimmt eine Scalzone.
Scalzone. aber so mein Lieblingscocktail ist ein Bloody Caesar. Okay. Das machen wir mal in Kanada. Okay. Aber hier ist schwer, den Saft zu finden. Aber Bloody Caesar ist mein Lieblingscocktail.
Okay. Was braucht man da für einen Spezialsaft?
Das ist so ein, nicht ein Tomatensaft, aber ein spezieller Tomatensaft mit so, nicht Fischsauce, aber Oystersoße da drin. Mhm, okay. Ja, so eine Mischung. Und
jetzt habe ich die perfekte Klammer, dann können wir das ja abschließen. Wenn Sidney Crosby zu den Blue Devils Weiden wechselt, dann kann er dir ja diese Soße mitbringen, okay? Wenn er dich hier wenn er dich hier in Weiden besucht, dann kann er dir das mitbringen.
Das wäre gut.
Okay. Mario, vielen Dank für deinen Besuch.
Gerne.
War sehr, sehr spannend, dich als Mensch kennenzulernen. Wer ist neu hier bei den Blue Devils? Super. Und vielen Dank da draußen zum Zuschauen inzwischen, beim Zuhören. Danke an Marius Galzo, alles Gute. Es geht am Freitag, letztes Vorbereitungsspiel gegen Bietigheim, 20 Uhr in der Hans-Schöpf-Arena und in einer Woche geht es dann los gegen Memmingen. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Bis dann, ciao, ciao.
Ciao, macht's gut.